Ich stieg in den Zug nach Deutschland ein. Auch viele andere Frauen stiegen ein. Es gab nur einen einzigen Mann, der einstieg. Es war der Zugleiter. Er verteilte an uns einen Plastikkrug mit Wasser, ein Paket Essen, 112 D-Mark, die ein Teil unseres Monatslohns waren, und ein Buch. Das Buch hieß Handbuch für die Arbeiter, die in der Fremde arbeiten gehen. In der Radiolampenfabrik hatte ich ein neues Wort gelernt: Akkord. Seitdem es Akkord gab, konnten die Frauen nicht mehr auf die Toilette gehen. Oft fielen ihnen die Haare aus und lagen auf ihrem Tisch, aber sie arbeiteten zwischen ihren Haaren weiter an den Radiolampen.
Das, was ihr gerade gehört habt, das waren Zitate der preisgekrönten Schriftstellerin und Theaterautorin Ermine Sefgi-Özdamar. Sie ist eine von über 11.000 Frauen, die 1965 aus der Türkei nach Deutschland gekommen sind, um in Deutschland in einer Fabrik zu arbeiten. Und wenn wir über Arbeitsmigration in die Bundesrepublik sprechen, dann geht es doch oft um Männer, die zum Beispiel aus Italien, Griechenland, der Türkei, Marokko oder Tunesien in den 1960er Jahren nach Deutschland gekommen sind. Aber es waren eben nicht nur Männer, ganz im Gegenteil. In den späten 1960er Jahren kamen über 10.000 weibliche Pflegekräfte aus Südkorea nach Deutschland. Es herrschte Pflegenotstand und in der gleichen Zeit fehlte es auch in der Elektroindustrie an Fachkräften. Und darum haben Unternehmen begonnen, aktiv Frauen aus dem Mittelmeerraum anzuwerben. Frauen wie Ermine Sefgi-Özdamar. Und warum es wichtig ist, die Geschichte genau dieser Frauen zu erforschen, darum geht es in dieser Folge.
Der ZZF-Podcast. Aus dem Leibniz-Zentrum für zeithistorische Forschung in Potsdam.
Ihr hört den Podcast des Leibniz-Zentrums für zeithistorische Forschung. Ich bin Janine Funke, freie Historikerin und Podcast-Host. Und wir stellen euch in jeder Folge interessante Forschungsprojekte aus dem Institut in Potsdam vor. In dieser Folge spreche ich mit Elisabeth Kimmerle. Elisabeth ist Doktorandin hier am ZZF und vor ihrer Zeit als Doktorandin hat sie als Journalistin bei der TAZ gearbeitet. Und während ihrer Arbeit zu Migrantinnen aus der Türkei ist sie auch auf ihr Forschungsprojekt gekommen. Hallo Elisabeth, schön, dass wir mit dir sprechen können.
Hallo Janine.
Dein Forschungsprojekt hat den Titel Frauen in Bewegung, Migrantinnen aus der Türkei in Westdeutschland als lokale und transnationale Akteurinnen in dem Zeitraum zwischen 1961 und 1990. Kannst du uns einmal zusammenfassen, was sich genau hinter diesem Titel verbirgt?
Ich bin Journalistin und habe vor einigen Jahren für eine Reportage vier Frauen aus der Türkei interviewt, die zu verschiedenen Zeiten nach Deutschland gekommen sind, also in den 70er Jahren, in den 80er Jahren, in den 90er Jahren und dann in den 2010ern. Und was mir aufgefallen ist, diese Frauen eint, dass sie alle sehr politisch sind und auch noch, also selbst wenn sie schon 50 Jahre in Deutschland leben, auch noch sehr nah verfolgen, was in der Türkei politisch passiert. Und dem wollte ich dann nachgehen, also weil das vielleicht auch so ein bisschen so diesem Klischee oder dem Stereotyp von türkeistämmigen Frauen widersprach. Also ich untersuche in meinem Projekt, wie die Migration aus der Türkei nach Westdeutschland, die so mit dem Anwerbeabkommen 1961 gestartet hat, wie sich dadurch die Geschlechterverhältnisse verändert haben und wie sich Migrantinnen politisch organisiert haben in Westdeutschland, aber auch transnational mit Ausrichtung auf die Türkei.
Vielen Dank für die Ausführungen. Das ist auf jeden Fall ein sehr spannender und wichtiger Ansatz. Ich habe ja gerade schon erwähnt, dass die Perspektive von Frauen in der Migrationsgeschichte in meiner Wahrnehmung eher unterrepräsentiert ist. Ist meine Wahrnehmung da richtig? Und wenn ja, warum wird in der Migrationsgeschichte so wenig auf die Perspektive der Frauen geschaut?
Es ist wichtig zu sagen, sie fehlt nicht komplett, sondern es gibt durchaus auch sehr gute Arbeiten, die erforschen, wie Geschlecht die Arbeitsmigration strukturiert hat. Zum Beispiel die Studie von Monika Mattes zu Gastarbeiterinnen oder auch die Studie von Lea Nogerda. Allerdings ist es so, dass also aus einer staatszentrierten Perspektive erforscht wurde. Das heißt, es wurde viel auf Interessen der beiden Staaten dann eingegangen und untersucht, was sie für Interessen verfolgt haben bei der Anwerbung von Frauen. Was eine total wichtige Perspektive ist. Allerdings interessiert mich mehr so ein akteurszentrierter Zugang. Also mich interessiert eher, was die Frauen für Strategien und auch für Motivationen hatten und also eben näher an den Akteurinnen selber dran. Wenn es um die Geschlechterperspektive geht, dann wird oft irgendwie der Alltag oder Zugehörigkeit untersucht. Und ich glaube, das hängt auch so damit zusammen, was wir als privat verstehen und was wir als politisch verstehen. Also da gibt es auch in der Forschung irgendwo noch so eine Trennung zwischen Privatem und Politischem. Und wenn wir vom Politischen ausgehen, dann werden eben mehr tatsächlich so klassische Beteiligungsfelder wie dann Gewerkschaften oder so untersucht. Und die werden dann als stärker männlich wahrgenommen. Aber ich gehe davon aus, dass in der Migration und auch durch die Migration sich das auch sehr verändert hat. Also dass eben durch die Migration viele Bereiche, die wir jetzt vordergründig erstmal als privat erachten würden oder als nicht politisch erachten würden, doch auch politisiert wurden. Also zum Beispiel durch die Ausländergesetzgebung, durch das Ausländergesetz von 1965 oder auch durch Rassismuserfahrungen, Diskriminierungserfahrungen und eben dadurch, dass man einen in der Migration einen Status als Nichtbürgerin hat, dass dadurch dann eben vieles, was wir jetzt nicht unbedingt als politisch erachten würden, doch auch politisch wurde und dass es interessant ist, sich diese Bereiche dann anzugucken, die wir erstmal gar nicht als genuin politische ansehen.
Um das einmal ganz kurz einzuordnen, im April 1965 hat der Bundestag ein neues Ausländergesetz verabschiedet und damit auch Aufenthaltsrechte definiert. Und viele der Begriffe, mit denen wir heute noch arbeiten, wurden genau in diesem Gesetz festgeschrieben. Also zum Beispiel die Unterscheidung zwischen Aufenthaltserlaubnis und Aufenthaltsberechtigung. Und das Gesetz, das regelte auch, wer als unerlaubter Einreisender gilt und wie zum Beispiel auch mit Eheschließungen umgegangen werden soll. Und erst 1990 wurde das Gesetz novelliert und 2004 trat an die Stelle des Ausländergesetzes das Aufenthaltsgesetz, was auch bis heute gilt. Und genau diese Frage des Aufenthaltes ist eben nicht nur was Privates, sondern auch etwas Politisches. Das ist ja eine zentrale und, wie ich finde, sehr, sehr wichtige These deiner Arbeit. Jetzt würde mich noch interessieren, wie gehst du in deiner Recherche eigentlich genau vor? Sprichst du mit Zeitzeuginnen? Wo bekommst du deine Quellen her? Kannst du uns da mal einen kleinen Einblick geben?
Ich mache Zeitzeuginnen-Interviews. Gleichzeitig ist es auch so, dass ich mir verstärkt zum Beispiel türkischsprachige Quellen anschaue, weil die einfach noch nicht so viel angeschaut wurden. Und da wiederum gibt es auch so soziale Bewegungsarchive, türkische soziale Bewegungsarchive, in denen einfach dann auch recht viele Materialien abgelegt sind. Zum Beispiel gibt es dann einen großen Bestand zu Zeitungen, die türkische Gruppen rausgegeben haben oder auch Flugblätter. Und da kann man dann ganz gut rekonstruieren, was tatsächlich auch MigrantInnen politisch so gemacht haben in der Zeit, also in den 70er Jahren vor allem. Aber ich gehe auch in andere Archive. Also ich versuche das so ein bisschen gegenzuschneiden, indem ich zum Beispiel Quellen aus dem Bundesarchiv, aus dem politischen Archiv so ein bisschen gegen den Strich lese und gucke, was sich da an Praktiken von MigrantInnen wiederfindet und das dann kombiniere mit den Zeitzeuginnen-Interviews und auch den Materialien aus den Bewegungsarchiven.
Das klingt auf jeden Fall nach sehr, sehr viel Arbeit. Und gerade auch das Arbeiten mit Zeitzeuginnen umfasst ja nicht nur die Interviews, sondern eben auch eine intensive Beziehungsarbeit. Und das ist auch eine wichtige Komponente in der historischen Arbeit. Die GesprächspartnerInnen müssen Vertrauen aufbauen. Und die Integration von Quellen aus den Archiven ist wichtig, da die Erinnerung der Zeitzeuginnen natürlich immer subjektiv ist. Das nur mal kurz zum Einordnen. Jetzt springen wir aber in die 1960er Jahre. Und in dieser Zeit kamen jährlich zwischen 4.000 und 20.000 türkischstämmige Frauen in die Bundesrepublik. Es war die Zeit des Fachkräftemangels. Warum wurden denn ganz dezidiert Frauen aus der Türkei rekrutiert?
Also in den 1960er Jahren gab es durch eine zunehmende Automatisierung einen Bedarf an weiblichen Arbeitskräften, gerade vor allem in der Elektroindustrie und für so diese ganz feinmechanischen Arbeiten. Also zum Beispiel, wenn man irgendwie Fernseher, Waschmaschinen und so weiter, die musste man verkabeln. Und da gab es einen Bedarf an weiblichen Arbeitskräften im Niedriglohnsektor. Also ein großer ausschlaggebender Punkt dabei war tatsächlich auch eben, dass das billige Arbeitskräfte waren und dass ist, also in den Quellen heißt es immer so, die Fingerfertigkeit, also gefragt oder gesucht waren kleine Hände und gute Augen. Das untersucht zum Beispiel Monika Mattes auch sehr schön. Und also das war so der Bedarf. Und das bedeutete dann, das war jetzt nicht nur aus der Türkei, sondern aus dem ganzen Mittelmeerraum. Aber das hat für die Türkei bedeutet, dass zu bestimmten Zeiten Frauen sehr schnell in die, also wenn die sich anwerben ließen, sehr schnell nach Deutschland kommen konnten, während Männer teilweise jahrelang warten mussten, bis sie dann angeworben wurden, beziehungsweise bis sie dann nach Deutschland gehen konnten. Und das hat natürlich sich auf die Geschlechterverhältnisse ausgewirkt, wenn Frauen zuerst gehen konnten und dann zu Alleinverdienerinnen wurden, zum Beispiel in der Familie. Und es gibt auch in den Quellen, lässt sich das rekonstruieren, dass zum Beispiel auch dann, obwohl diese Frauenmigration und Frauenanwerbung in der Türkei erstmal auch auf Widerstände, gesellschaftliche Widerstände gestoßen ist, trotzdem ist dann auch in Kauf genommen wurde oder Frauen erstmal vorgeschickt wurden, damit sie dann die Männer auch nachholen können, weil man konnte auch durch namentliche Anwerbung dann eben die Ehemänner nachholen und das war dann auch etwas, was gemacht wurde.
Okay, und die Türkei, die befand sich in diesen Jahren ja in einem tiefgreifenden Umbruch. 1960 gab es einen Militärputsch, auf den 1961 eine neue Verfassung folgte. Und diese Verfassung hat den Menschen viele neue Grundrechte gegeben, zum Beispiel das Recht auf allgemeine Reisefreiheit. Gleichzeitig gab es aber in der Türkei auch eine hohe Arbeitslosigkeit und damit auch Armut im Land. Und das hat wiederum dazu geführt, dass es für viele Menschen schon attraktiv geworden ist, nach Deutschland zu kommen. Ich finde übrigens auch besonders spannend, dass du gerade meintest, dass wenn die Frauen in den Familien zuerst nach Deutschland gegangen sind, sie dann in die Rolle der Versorgerin der Familie gerutscht sind. Wie haben die Frauen denn diesen Rollenwechsel in der Retrospektive wahrgenommen? Was berichten deine Zeitzeuginnen über genau diese Zeit?
Es gibt sehr vielfältige Motivationen der Frauen, nach Deutschland zu gehen. Es gibt schon 1964 eine Studie von einer Soziologin, einer türkischen, die 1964 schon rausfindet, dass Frauen häufig auch zum Beispiel nach Deutschland gehen, um frei zu sein, um freier zu sein. Gleichzeitig andere Frauen gehen nach Deutschland, weil sie zum Beispiel studieren wollen und das in der Türkei in dem Moment für Frauen nicht so leicht ist. Also eine Zeitzeugin hat mir zum Beispiel erzählt, dass sie gern studieren wollte, natürlich dann aber gleichzeitig auch, um Geld zu verdienen oder auch aus Abenteuerlust teilweise. Es gibt also ganz viele verschiedene Gründe und auch Erwartungen, mit denen Frauen aus der Türkei nach Westdeutschland migriert sind. Ich glaube, wie sich das dann in Deutschland dargestellt hat, war, dass natürlich es ein sehr hartes Leben war. Also es waren lange Schichten, lange Arbeitsschichten. Sie mussten früh aufstehen. Ist ein großes Problem, was viele Zeitzeuginnen auch schildern, ist, dass sie die Sprache nicht gesprochen haben. Das heißt, sie haben verschiedene Strategien angewandt, wie sie zum Beispiel zum Arbeitsplatz kommen. Also eine Frau hat erzählt, deren Mutter Arbeitsmigrantin war, dass sie, ihre Mutter hatte Murmeln in der Tasche und ist in den Bus eingestiegen und sie wusste, sie muss 10 Haltestellen fahren und dann umsteigen. Also hat sie bei jeder Haltestelle eine Murmel von der einen Seite auf die andere Seite der Hosentasche getan und wusste dann, wenn sie aussteigen musste. Also sie mussten so ganz neue Strategien finden. Und die Arbeit, die sie da verrichtet haben, war ja wirklich auch oft die Arbeit, die sonst niemand machen wollte. Also das war schon sehr harte Arbeit, auch in den Fabriken. Und hat dann auch immer wieder dazu geführt, dass also es auch Streiks gab zum Beispiel oder dass die Frauen auch gekündigt haben, weil so wenig Geld und es gar nicht so einfach war. Also es war, schildern schon die Zeitzeuginnen auch als eine sehr harte Zeit tatsächlich.
Und wo haben die Frauen genau gelebt?
Genau, das war Teil des Anwerbeabkommens, dass die Unternehmen auch eine Unterkunft stellen müssen. Und die Frauen sind großteils in Frauenwohnheimen untergekommen. Es war also auch wichtig, dass es nach Geschlecht getrennte Wohnheime gab. Das waren dann oft Unterkünfte, firmeneigene Unterkünfte. Da haben jetzt Zeitzeuginnen, die ich interviewt habe, vielfach auch geschildert, dass das sehr schöne, moderne Wohnheime auch waren. Da haben die Frauen so zu dritt oder zu viert oft in einem Zimmer sind die untergekommen. Aber es war natürlich wirklich auch auf so Schutz und Kontrolle ausgerichtet. Das heißt, es gab einen Heimleiter oder eine Heimleiterin und Besuche, externe BesucherInnen waren verboten. Und ja, es war also schon auch eine sehr regulierte und betreute Form des Wohnens. Allerdings sind dann, zumindest jetzt bei den Zeitzeuginnen, die ich interviewt habe, die sind alle relativ schnell aus dem Wohnheim dann auch ausgezogen und haben sich Wohnungen gesucht und spätestens, als sie dann ihre Ehemänner nachgeholt haben, auch dann ausgezogen in eigene Wohnungen.
Wir können also an dieser Stelle zusammenfassen, dass die Situation der Migrantinnen nicht besonders gut war. Sie wurden im Niedriglohnsektor ausgebeutet, haben sehr wenig Geld verdient, aber die Frauen haben sich auch gewehrt und angefangen, sich politisch zu organisieren, um ihre eigene Situation zu verbessern. Kannst du uns dazu noch ein bisschen mehr erzählen?
Ja, also das hat sich so gewandelt und hat angefangen so in den 70er Jahren. In den 70er Jahren, wir haben 1971 nochmal einen Militärputsch in der Türkei und daraufhin dann wirklich politisch sehr instabile Jahre in der Türkei. Und man muss sich das auch so vorstellen, dass also 1973 ist der Anwerbestopp und bis dahin ist die Migration immer ein auch als ein temporäres Projekt wahrgenommen worden von eigentlich fast allen AkteurInnen, so wie sie es mir auch geschildert haben oder wie es auch in den Quellen zu lesen ist. Das heißt, man ist eigentlich davon ausgegangen, man geht nach Deutschland, arbeitet ein paar Jahre, verdient Geld und geht dann aber zurück in die Türkei und arbeitet eben für eine bessere Zukunft in der Türkei. Man nimmt also diese doch relativ schweren Bedingungen und den prekären Status für ein paar Jahre in Kauf, um dann in der Türkei eine bessere Zukunft zu haben. Es gab auch MigrantInnen, die ein Jahr in Westdeutschland gearbeitet haben, dann zurück sind in die Türkei und sich dann für einen neuen Job anwerben lassen haben. Und das war möglich bis zum Anwerbestopp, aber dann eben nicht mehr. Und das hat dann dazu geführt, dass viele MigrantInnen sich aber dann entschieden haben, ihre Familien nachzuholen. Und damit hat sich natürlich auch so ein bisschen der Fokus verändert. Also wir haben auf der einen Seite in der Türkei eine politische Instabilität und in diesem Zusammenhang entstehen in Westdeutschland, also schon ab 67 auch so linke türkische Vereine, die sich also transnational dafür einsetzen, dass es einen politischen Wandel in der Türkei gibt, mehr Demokratie in der Türkei gibt und auf der anderen Seite aber auch für migrantische Belange in Westdeutschland einsetzen, für mehr Rechte. Das sind gemischt geschlechtliche Gruppen, in denen Frauen aber auch politisch aktiv waren. Und diese Gruppen waren sehr aktiv und sind viel auf die Straße gegangen, haben protestiert und innerhalb dieser Gruppen haben die Frauen dann, also die haben sich auch die Gleichberechtigung der Frauen auf die Fahnen geschrieben, diese Gruppen. Und innerhalb dieser Gruppen haben die Frauen aber gemerkt, dass dann doch, also die sozialistischen Gruppen haben sich die Gleichberechtigung der Frauen auf die Fahne geschrieben, aber innerhalb der Gruppe haben dann doch die Frauen den Tee gekocht oder standen in der Küche. Und ist, sie haben, die Frauen haben das so geschildert, mit denen ich geredet habe, dass sie dann irgendwann gemerkt haben, naja, wenn wir auf die Männer warten, um die Gleichberechtigung zu erlangen, da können wir lange warten. Also wir gründen jetzt lieber unsere eigenen Vereine. Und so kam es dann, dass sich 1975 zum Beispiel der Türkische Frauenverein gegründet hat. Das ist auch im Zusammenhang zu sehen mit dem Internationalen Jahr der Frau, das die UN ausgerufen haben. Das heißt, das war auch global eine Atmosphäre, in der die Gleichberechtigung der Geschlechter und die Gleichberechtigung der Frau im Diskurs war und ein Anliegen war. Und genau in dem Zusammenhang hat sich dann der Türkische Frauenverein gegründet und dann in den darauf folgenden Jahren haben sich dann auch noch mehrere türkische Frauenvereine gegründet. Und das hat aber auch mit dem Anwerbestopp zu tun, weil dann mit dem Anwerbestopp die Familienzusammenführung zum primären Weg wurde, wie man nach Deutschland eingereist ist. Davor war es eben der Arbeitsvertrag und dann war es die Familienzusammenführung und dadurch wurde die Familie auch zum politischen Faktor, über den Migration ausgehandelt wurde. Und das dann vor allem auch, sind türkeistämmige Frauen so sichtbar geworden im Diskurs. Und es gab dann eben durch die Familienzusammenführung auch den Bedarf, dass Räume geschaffen werden für Frauen aus der Türkei.
Wenn ich das richtig verstanden habe, waren es also sehr viele externe Faktoren, die zusammenkamen und am Ende die Frauen motiviert haben, sich zu engagieren. Aber es gab auch diesen demokratischen Raum, oder? In dem ein solcher Protest und ein Verlangen nach Veränderung, also auch zumindest theoretisch, gehört werden konnte. Was waren denn eigentlich genau die Agendapunkte der Frauenvereine?
Also ich würde sagen, was in der Bundesrepublik war, also die Frauenvereine waren auf der einen Seite transnational ausgerichtet, aber auf der anderen Seite auch lokal und haben sich dann aber, also es hat sich doch relativ bald verschoben, stärker auf das Lokale, weil sie gesagt haben, okay, wir sind jetzt hier und wir müssen hier für unsere Rechte einstehen. Und sie haben dann zum Beispiel eben in diesen Frauenvereinen, sie haben da einfach Räume geschaffen, in denen sie unter sich waren und in denen sie sich austauschen konnten und über ihre Rechte auch bewusst werden konnten. Und dadurch haben sie auch so das Private politisiert, indem sie einfach in diesen Räumen, also es ist irgendwo eine Form von auch einen Raum, in dem türkeistämmige Frauen im öffentlichen Raum sein können. Also Männer hatten ihre Cafés und Treffpunkte und für Frauen gab es irgendwie nicht so diesen Raum, wo sie zusammenkommen konnten. Und das war so eine Politisierung und das war für viele Frauen, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Das war so vielleicht ein Punkt, dass sie zusammenkommen konnten und sich dort austauschen konnten. Und das sind jetzt aber nicht nur die Frauenvereine, sondern insgesamt die migrantischen Vereine, die dann auf die Straße gegangen sind, dadurch eine Öffentlichkeit geschafft haben in Westdeutschland, die wiederum den Druck aufgebaut hat, dass sich deutsche PolitikerInnen positionieren, zunehmend zu dem, was in der Türkei passiert. Das heißt, letztlich dadurch, dass sie auf die Straße gegangen sind und das Thema auf die Straße gebracht haben, haben sie so einen gewissen Rechtfertigungsdruck geschaffen, dass sich eben PolitikerInnen in Westdeutschland zunehmend dazu positionieren mussten, was in der Türkei passiert. Und das ist so der Einfluss, der so über Bande letztlich gespielt wird, dass sie also geschafft haben, dass es eine Öffentlichkeit gibt oder eine Aufmerksamkeit geschaffen wird für politische Entwicklungen in der Türkei und da auch immer mehr eine Diffusion der türkischen Innenpolitik nach Westdeutschland rein.
Genau, und auch da kommt ja wieder ein Punkt ins Spiel, also der Punkt ins Spiel, dass eben genau das Private politisch ist, wie du sagst. Die Frauen haben sich vernetzt, haben sich getroffen, haben Räume geschaffen, in denen sie sich austauschten, sich politisierten und sich organisieren konnten und haben ja damit auch eine gewisse politische Macht, also eine gewisse Agency zurückgebracht. gewonnen. Und an dieser Stelle ist auch noch wichtig zu erwähnen, dass das Wahlrecht der Migrantinnen in Deutschland eingeschränkt war. Es war also nicht möglich, sich selbst zur Wahl zu stellen oder durch die eigene Stimmabgabe ein politisches Zeichen zu setzen. Und wie hat sich denn dein Bild auf Migrationsgeschichte durch diese ganzen Recherchen verändert?
Ich glaube, mein Anliegen war, ist das Bild, das es in Deutschland gibt, auch auf MigrantInnen und auch vor allem Migrantinnen zu verkomplizieren und halt zu zeigen, okay, das ist so ein sehr, sehr enges Bild und ein sehr homogenes, stereotypisiertes Bild. Und ich glaube wirklich, es wäre wichtig, dieses Bild zu verkomplizieren und sich da ganz, also zu zeigen, es gab eben nicht nur diese eine Lebensform, sondern es gab ganz, ganz verschiedene Lebensformen und auf der anderen Seite auch so, dass also beide Staaten, sowohl die Bundesrepublik als auch die Türkei, so einen relativ engen Handlungsrahmen gesteckt haben in der Arbeitsmigration, was ArbeitsmigrantInnen tun sollten, nämlich sie sollten arbeiten und sonst aber nicht so besonders viel machen. Und also es war nicht vorgesehen, dass sie politisch aktiv sind, es war nicht vorgesehen, dass sie Freizeit haben. Also diese ganze Agency war nicht vorgesehen. Und da ist es eben interessant, sich anzugucken, was MigrantInnen gemacht haben, um das so auszuloten, ihre Handlungsspielräume auszuweiten, einen Platz einzunehmen. Und ja, ich glaube, wenn man sich das anguckt und wenn man das ins Zentrum stellt, dann merkt man, dass es eben also ganz viele Formen gab, auch ja, diese Handlungsspielräume auszuweiten tatsächlich und auch zu, also bestimmte Regeln zu unterlaufen und kreativ damit umzugehen.
Und genau das sichtbar zu machen ist unheimlich wichtig. Also danke dir, Elisabeth, für das Interview und vor allem auch für deine Forschung zu diesem wirklich wichtigen Thema. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf dein Buch und wünsche dir noch viel Erfolg beim Schreiben der Dissertation.
Vielen Dank auch von mir.
Wenn ihr mehr zur Arbeit und Forschung von Elisabeth lesen wollt, verlinken wir euch in den Shownotes weitere Informationen und Links zu ihren Artikeln in der Taz. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuhören und sage bis zum nächsten Mal in 2 Wochen. Da übernimmt wieder mein Kollege Tim Schleinitz.
Die deutschen Studenten hatten Dutschke als Studentenführer. Bald bekamen auch die türkischen Studenten in Berlin ihren Chef. Die türkischen Studenten sagten im Café Steinplatz, heute Abend gibt es eine Versammlung im türkischen Studentenverein mit dem neuen Mann aus der Türkei. Er ist ein Kommunist. Nach der Arbeit ging ich zum türkischen Studentenverein. Zuerst fand ein Schönheitswettbewerb unter ein paar türkischen Mädchen statt. Dann sprach der Mann, der aus der Türkei gekommen war. Er berichtete, dass die Sozialistische Arbeiterpartei in der Türkei ihn nach Berlin geschickt hätte. Er war gekommen, um mit uns in Berlin einen sozialistischen Verein zu gründen.